Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und wir reden heute darüber, wie gutes professionelles Recruiting im Gesundheitswesen idealerweise aussehen sollte. Der Fokus liegt hier diesmal auf idealerweise, denn die Realität ist davon leider in vielen Kliniken noch weit entfernt. Das kritisiert in dieser Folge ein alter Bekannter. Michael Dippold leitet am Klinikum Stuttgart das Recruiting und Personalmanagement. Er war in Folge 20 schon mal in unserem Podcast zu Gast und hat darüber gesprochen, wie er diesen Bereich in seinem Haus umstrukturiert und weiterentwickelt hat. Die Folge verlinke ich gern auch nochmal in den Shownotes. Heute spricht er allerdings nicht in dieser offiziellen Funktion, sondern teilt seine Meinung als Recruiting-Experte. Er wünscht sich für das Gesundheitssystem ein professionelles Recruiting, das auf mehr als nur Bauchgefühl basiert. Wie genau das aussehen kann und wie Kliniken ihr Recruiting entsprechend umgestalten können, darüber sprechen wir in dieser Folge.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Hallo Michael, schön, dass du wieder bei uns hier im Podcast zu Gast bist. Du warst ja schon mal da. Ich habe nachgeguckt, das war Juni 23. Das kann ich auch sehr gern nochmal in den Shownotes verlinken für alle, die das gern nochmal nachhören möchten. Da ging es ein bisschen darum, wie ihr euer Recruiting im Klinikum Stuttgart umgestalten wolltet, zentralisieren wolltet. Hol uns doch mal ab, was hat sich denn seitdem in den letzten anderthalb Jahren getan bei euch?
Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Stefanie, dass ich nochmal hier sein darf. Wir haben einiges gemacht. Wir haben im Kontext unseres Corporate Designs die Arbeitgebermarke nachgeschärft. Wir haben für uns oder waren der Meinung, dass wenn wir als Arbeitgeber sichtbarer werden wollen, dass wir uns auch so ein bisschen von unserer eigentlichen Marke und von diesem Auftritt, wie man das Klinikum Stuttgart gewohnt ist, loslösen müssen, dass wir einfach im Kontext Arbeitgeber sichtbarer werden. Für alle, die gerne vorbeischauen wollen, wir haben eine neue Karriereseite bekommen, wo wir wirklich die ganzen Themen Klinikum Stuttgart im Kontext eines Arbeitgebers neu zusammengefasst haben. Wir haben da Themen mit einfließen lassen, dass wir eben sehr stark die Zielgruppenbrille aufsetzen. Das heißt, wir haben uns gefragt, was könnte potenzielle Bewerberinnen und Bewerber von morgen interessieren? Wir haben sehr viel uns mit uns selber beschäftigt. Was können wir gut? Für was stehen wir als Arbeitgeber? Und ich hatte damals auch was von einem Coffee Talk erzählt. Das ist ein Format, das wir eingeführt haben, wo wir im Kontext kandidatenzentriertes Recruiting sehr stark auf den einzelnen Kandidaten eingehen. Wir machen das, indem wir Interessierte zum Kaffeetrinken tatsächlich einladen. Das passiert häufig vor Ort, kann in Einzelfällen, wenn der oder diejenige weiter weg wohnt, auch mal digital stattfinden. Aber der grundsätzliche Ansatz ist weg vom klassischen Vorstellungsgespräch hin zu einem Austausch auf Augenhöhe, wo es einfach um Erwartungen, Ziele an den neuen Arbeitgeber geht. Und das lief sehr, sehr gut. Seit 2023 konnten wir darüber über 100 Mitarbeitende einstellen, Schwerpunkt im Bereich der Pflege. Also von da haben wir da einiges angepackt.
Das klingt total spannend und bei euch ist viel in Bewegung. Und wenn du sagst, du hast jetzt schon mehr als 100 Leute eingestellt über diese neuen Formate, klingt es ja auch erfolgreich, oder? Würdest du sagen, das, was ihr angefasst habt, das läuft in die richtige Richtung?
Definitiv, definitiv. Also klar werden solche Maßnahmen am Ende immer irgendwie in Einstellungen gemessen, also gerade auch in der Organisation. Ich glaube aber natürlich, dass die Dinge jetzt auch sichtbar sind. Also wer jetzt bei uns auf der Homepage vorbeischaut, der erkennt einfach, dass sich Leute da Gedanken gemacht haben, dass man relativ schnell einfach einen Überblick bekommt, wer ist das Klinikum Stuttgart und für wen könnte das der potenzielle neue Arbeitgeber sein.
Ja, Michael, jetzt haben wir uns für heute ja vorgenommen, dass wir gar nicht so sehr über eure Maßnahmen am Klinikum Stuttgart sprechen wollten, sondern einfach mal von oben drauf gucken wollen auf das Thema Recruiting für Krankenhäuser. Wie nimmst du das denn aktuell wahr jetzt im Jahr 2025? Gibt es da was, wo du sagst, na, da kränkelt es noch so ein bisschen?
Ja, da gibt es durchaus noch etwas. Ich glaube, wichtig ist in dem Kontext zu sagen, dass ich natürlich heute als Michael Dippold hier bin und nicht fürs Klinikum Stuttgart spreche. Dafür habe ich keine Prokura, sondern ich glaube, in der Rolle des Experten und der jetzt doch das Gesundheitswesen schon eine Weile mitbegleitet, glaube ich, kann man auf der einen Seite sagen, dass sich insbesondere nach Post-Corona im Kontext Recruiting, da hat sich was getan. Trotzdem ist es natürlich in vielerlei Hinsicht, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir auch ein bisschen nach rechts und links gucken, manchmal auch noch, man könnte vorsichtig sagen, das sind dilettantische Ansätze, ja.
Dilettantisch klingt ja jetzt hart erstmal. Also wenn du das quasi als Urteil fällst über das Recruiting von Kliniken, was meinst du damit?
Ich meine damit, dass man, glaube ich, unabhängig dessen, dass der Bedarf ja in den letzten Jahren schon immer sehr, sehr hoch war an Fachkräften, aus meiner Sicht immer noch nicht wirklich verstanden hat, dieses Thema holistisch zu sehen und wir um eine Expertenorganisation nicht drumherum kommen. Also häufig nehme ich gerade in kleineren Einrichtungen immer noch wahr, dass man jetzt zwar eine Awareness für das Thema hat, aber die Awareness beschränkt sich darauf, dass es jemanden gibt, der Thema A, Thema B und Thema C hat und jetzt quasi als zusätzlichen Baustein noch irgendwie das Projekt oder die Fragestellungen bekommen hat, was können wir denn im Recruiting machen oder wie werden wir denn als Arbeitgeber besser wahrgenommen? Und da muss ich sagen, da bin ich immer wieder irritiert, auch im Jahr 2025, dass das ein Weg ist, den Entscheider für richtig halten. Ich glaube, und das habe ich, glaube ich, schon oft genug gesagt, dass das nicht funktioniert. Also du kannst Recruiting, egal für welche Zielgruppen, nicht nebenher betreiben. Das ist schwierig, weil es einfach zu komplex und die Anfordernisse an den oder diejenigen einfach zu hoch geworden sind, als dass du das einfach als einen Baustein im HR oder im Personal sehen kannst.
Dann gucken wir doch mal als erstes dahin, wie läuft es denn in Kliniken? Was kritisierst du da genau? Also wer nimmt im Moment das Recruiting in die Hand und was findest du daran dilettantisch oder kritikwürdig?
Nee, also ich glaube, im Wesentlichen ist es der Punkt, dass es irgendwie immer nebenher versucht wird zu machen. Also Recruiting wird als ein Baustein wahrgenommen, den man neben seinem anderen Aufgabenpaket, das man begleitet, dann am Ende des Tages noch irgendwie versucht abzuhaken. Also ich glaube halt, dass du sowohl beim Thema Personalmarketing, also in der Fragestellung, wie erreiche ich meine Zielgruppen, wie wirken wir nach außen, als auch in dem operativen Recruiting, du es dir eigentlich nicht mehr leisten kannst, das einfach nebenher laufen zu lassen, ohne irgendeine Expertise, die damit einhergeht.
Das heißt, das ist das Plädoyer für ein spezialisiertes Recruiting in den Krankenhäusern. Was wäre denn daran besser? Wieso braucht es das deiner Meinung nach?
Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Expertenorganisation. Und das ist übrigens ja auch nichts, was ich mir jetzt irgendwie ausdenke, sondern wir können in andere Länder schauen, insbesondere auch im Gesundheitswesen. Die Schweiz ist da sehr, sehr vorbildlich. Da ist das eigentlich mittlerweile sehr, sehr etabliert. In Deutschland sehen wir das in den privaten Klinikkonzernen, dass da schon gute Schritte oder gute Entwicklungen getan wurden. Ich bin einfach der Meinung, dass du, wenn du diese Zielgruppen rekrutierst, über die wir im Krankenhaus sprechen, das sind Leute, die im Grunde genommen sich eigentlich fast aussuchen können, bei welchem Arbeitgeber sie arbeiten. Und dieser holistische Ansatz kann der Gamechanger sein, wo gehe ich hin? Also im Sinne von, wenn ich heute Pflegekraft bin, habe ich die Auswahl zwischen Klinik A, B und C und inhaltlich sind die Aufgabengebiete. Die eigentliche Tätigkeit wird ziemlich überschaubar sein. Das heißt, wenn ich einen Recruiting-Prozess vorfinde, wo ich sage, okay, ich bekomme sehr schnell eine Rückmeldung, ich kann jederzeit erfragen, wie ist der Stand meiner Bewerbung, ich bekomme von einem Ansprechpartner eine sehr holistische Beratung, sprich, der kann mir nicht nur explizit zu einer Stelle was erzählen, sondern kann mir wirklich was über das gesamte Unternehmen erzählen, kann mir sagen, okay, wir hätten hier für dich und für deine Vita und für das, was du kannst, Stelle A, B oder C. Dann glaube ich, kann das einen sehr, sehr großen Mehrwert am Ende ausmachen.
Das klingt von hier aus jetzt erstmal sehr logisch. Was glaubst du, woran liegt das, dass es noch nicht in vielen Krankenhäusern in der Form umgesetzt wird?
Ich glaube tatsächlich an der fehlenden Expertenorganisation. Also wir hatten es ja eingangs schon thematisiert. Es ist, ich glaube, häufig so, dass man die eigentliche Stellenanzeige oder die Vakanz im Fokus hat, weil ich eben versuche, neben meinen anderen Aufgaben schnell dafür zu sorgen, dass ich diese vakante Position besetzt bekomme und versuche da natürlich einfach relativ einfach abzugleichen, könnte das passen, um dann eben schnell eine Einstellung zu tätigen. Wenn du als Experte agierst, bringst du vielleicht anderes Wissen mit im Kontext der Eignungsdiagnostik, kannst dich natürlich in dem Gebiet auch viel stärker einarbeiten. Und du hast natürlich den Gesamtüberblick. Also du siehst es nicht als Säule, sprich meine Stelle, die ich jetzt irgendwie zu besetzen habe, sondern du hast natürlich als Recruiter einer Organisation den kompletten Strauß. Ich gehe jetzt davon aus, dass viele Häuser nicht nur eine Stelle ausgeschrieben haben, sondern dass es da durchaus mehrere ausgeschriebene Positionen gibt und kann eben holistischer beraten und kann holistischer auf die Themen schauen.
Erklär doch nochmal holistisch, was meinst du damit genau?
Ganzheitlich. Also einfach weg der Blick von der einzelnen Stellenanzeige hin zum jeweiligen Arbeitgeber. Also auch im Kontext Talentmanagement. Also wenn wir von Talentmanagement sprechen, ist ja im Grunde genommen gemeint, dass ich auch mit einer Kandidatin oder mit einem Kandidaten ein Interview führe und das kann perspektivisch erst spannend werden. Sprich, da möchte sich jemand einfach über den Arbeitgeber informieren und sagt, okay, Bedarf meinerseits ist vielleicht erst in einem Jahr. Wenn du das aber nebenher machst, hast du ja weder durch System noch durch sonstige Möglichkeiten irgendwie die Möglichkeit, das zu tracken oder zu sagen, ich kann mir das vielleicht irgendwie im Kalender auf Wiedervorlage lesen, aber das ist ja nichts Systemisches, sondern das ist ja dann eher ein analoger Prozess, der auf Zufall beruht. Idealerweise gucke ich dann im halben Jahr nochmal in meinen Kalender rein, aber das ist ja keine Systematik für eine Organisation im Kontext, wie gewinne ich strategisch die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen.
Das klingt jetzt so, als ob die Grundlage davon, dass das doch häufig noch anders läuft und eben nicht so in dieser Form holistisch, dass da noch relativ viele, na, ich sag mal, Fehlannahmen, Missverständnisse darüber kursieren, was Recruiting eigentlich ausmacht, oder? Würdest du sagen, das ist so, dass Kliniken manchmal dieses Verständnis fehlt für das, was du gerade skizziert hast?
Ja, ich glaube, man muss doch vorsichtig sein, dass man nicht zu kritisch ist. Es ist in der Tat ein sehr neues Thema für die Kliniken. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, auf der positiven Seite steht, dass sich da in den letzten 4 bis 5 Jahren einiges getan hat, was die grundsätzliche Awareness anbelangt. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich bin mit dem Wort Unwissenheit tue ich mich so ein bisschen schwer. Ich glaube, es ist natürlich auch manchmal einfach aus einer Not heraus, dass man jetzt eine Personalabteilung, da wird das Recruiting wahrscheinlich am Ende liegen oder sollte es liegen. Man kann das nicht von heute auf morgen irgendwie aufblähen. Na, Kliniken haben meist einen sehr hohen Kostendruck. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Recruiting-Organisation einführen, die dann am Ende 4, 5 Menschen innehat, sondern das muss sukzessive passieren. Ich hoffe, dass wir aktuell in diesem Prozess sind. Wie du gesagt, erlebe aber in der Praxis doch immer wieder, auch wenn wir irgendwie Referenzgeber sind, dass das eher die Schmalspur-Variante ist.
Würdest du denn sagen, dass das Mindset dazu sich so langsam ändert? Also dass so ein Bewusstsein dafür wächst und entsteht, dass es vielleicht nicht so optimal ist, wie es bisher gemacht wurde?
Würde ich so sagen, ja. Also ich bin da guter Dinge. Der Bedarf und der Arbeitsmarkt verändert sich ja gerade wieder. Das heißt, auch da werden sich die Arbeitgeber bewegen müssen. Auch da wird man zu der Erkenntnis kommen, dass was vielleicht vor 1, 2 Jahren noch gereicht hat, ist vielleicht in 3, 4 Jahren auch schon nicht mehr genug. Oder da müssen wir noch mal proaktiver sein, noch mal schneller sein, noch mal andere Ansätze wählen. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber da ist schon noch ein bisschen Meter zu gehen.
Also das heißt, die Kliniken wissen schon oder das Bewusstsein setzt sich so langsam durch, dass man sich auch aktiv um Talente bewerben muss, oder? Oder sitzen die da immer noch und warten einfach so, dass die Bewerbungen einflattern, wenn sie eine Stelle ausgeschrieben haben?
Ja, ich würde sagen, das Bewusstsein hat sich definitiv verändert. Man sagt ja immer gern so, wir müssten uns beim Kandidaten bewerben. Ja, das ist natürlich salopp mal schnell eben formuliert, aber ich glaube eben der zweite Step nach der Awareness für dieses Framework oder für die Tatsache ist dann wirklich zu sagen, okay, wie kann ich jetzt in meiner Organisation das Thema Recruiting so etablieren, dass ich eine schlagfertige Truppe habe, dass ich schnell Rückmeldungen geben kann, dass ich ganzheitlich immer den Arbeitgeber im Blick habe. Das ist für mich so der zweite Step. Ich glaube, da sind wir gerade irgendwie zu Beginn, da tut sich was. Trotzdem, der Druck ist natürlich da, der Handlungsdruck. Also das, glaube ich, darf man nicht außer Acht lassen.
Wenn du dir jetzt mal überlegst als Personalabteilung, wen würdest du denn einstellen? Also dass es wirklich spezialisierte Rekruterinnen und Rekruter gibt, die diese Aufgaben übernehmen. Was müssen die können, was müssen die mitbringen?
Also ich glaube, was das Ganze ein bisschen schwer macht, ist, es gibt ja nicht das geeinte Bild oder das Berufsbild des Recruiters. Also es gibt zum Beispiel ja keine Ausbildung dafür oder auch keinen Studiengang, der dich letztendlich für die Tätigkeit des Recruiters vorbereitet. Meistens ist es irgendwie so, wenn man BWL studiert hat und nach einem Personalbereich geht, dass man gerne mal im Recruiting startet. was ja eigentlich an sich auch schon irgendwie spannend ist oder persönlich ich irgendwie auch nicht ganz verstehen kann. Na, es ist so eine wichtige Position und dann sind es tendenziell eher die juniorigen Positionen oder Personen. Ich glaube, wichtig für Kliniken aus meiner Sicht ist ein Interesse am Gesundheitswesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine spannende Option für Kolleginnen und Kollegen ist, die aus unterschiedlichen Aspekten nicht mehr im Schichtdienst tätig sein können, die vielleicht tendenziell eher in der zweiten Reihe agieren wollen. Und sonst ist es ein Grundverständnis für die Organisation und natürlich die Offenheit und die Bereitschaft, sich in Auswahlmethodiken, Stichwort Eignungsdiagnostik, fortbilden zu wollen.
Dann erklär doch nochmal den Begriff Eignungsdiagnostik. Was ist das genau und wie würde das so einen Recruiting-Prozess beeinflussen?
Ja, da hast du mich jetzt erwischt. Da gibt es tatsächlich sogar eine DIN-Norm, die das genau beschreibt. Kann ich jetzt aber nicht eins zu eins zitieren. Also ich glaube, im Grunde genommen geht es eben darum, dass wir im Recruiting dahin kommen, dass wir Entscheidungen nicht nach Bauchgefühl treffen, sondern dass wir in eine Potenzialanalyse gehen. Das heißt, dass wir uns die Frage stellen, ist der oder die Kandidatin für die vakante Position geeignet und kann er aufgrund seiner Ausbildung und seinen Erfahrungsschatz einen Mehrwert für das Unternehmen beitragen?
Michael, ich frage mich gerade, was so negativ an Bauchgefühl ist. Also ehrlich gesagt finde ich, das ist eine ganz gute Sache. Also gerade in Bezug auf Menschenkenntnis, gerade wenn man Menschen neu kennenlernt, vielleicht einschätzen soll, passt diese Person, dieser Kandidat, diese Kandidatin in unser Team. Das ist doch eigentlich auch was, was für so einen Recruiting-Prozess ganz positiven Input mitbringt, oder? Was siehst du daran kritisch?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich möchte ich den handelnden Personen ihr Bauchgefühl gar nicht absprechen. Also ich glaube, dass da manchmal sicherlich auch richtige Entscheidungen getroffen wurden. Im Kontext der Personalauswahl ist es nur wissenschaftlich nicht valide. Das heißt, das ist einfach Zufall und deswegen würde ich mir wünschen, andere Branchen machen uns das ja im Positiven schon vor, dass wir da einfach mehr wegkommen. Das heißt, es ist dann eine am Ende fairere Entscheidung für alle Beteiligten als eben das gute alte Bauchgefühl, das sicherlich manchmal richtig ist, aber doch ja eher eine Zufallsentscheidung ist.
Jetzt ist das ja ganz oft ein Chefarzt, eine Chefärztin, die einer Abteilung vorstehen und die dann sagen, ja, aber am Ende will ich hier die endgültige Entscheidung haben, wer in mein Team kommt. Kannst du dir vorstellen, dass das nicht auch Widerstände mit sich bringt, wenn man sagt, nein, wir lassen das die Entscheidung jetzt von anderen Personen und auf eine andere Art treffen?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf Widerstände stoßen wird, weil es ja im Grunde genommen gelebte Praxis ist. Und ich glaube auch, man muss da gibt es das schöne Wort Salami-Taktik, man muss da auch sehr behutsam vorgehen. Gerade jetzt im Kontext der Mediziner und einer angehenden Facharztausbildung, wenn wir einfach das Beispiel mal nehmen, ich glaube, dass es da viele Experten gibt, die einfach ein Gefühl dafür haben, ist der geeignet für den Fachbereich XY, ist der, ich sage jetzt einfach mal, ein geborener Urologe, um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Aber trotzdem müssen wir natürlich in der Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten dahin zu sagen, ich hole mir im Zweifel eine Meinung von einem Experten dazu, der einfach darauf spezialisiert ist. Also es hat ja einen Grund, warum wir Rechnungen von Leuten aus der Finanzbuchhaltung freigeben lassen, warum wir den Anästhesisten die Narkose machen. Und genauso sehe ich das auch im Kontext der Personalauswahl.
Nur der kennt im Zweifelsfall unser Team gar nicht, oder? Also wenn ich da jetzt nochmal nachbohre, woher soll denn jemand von außen wissen, wer passt zu uns und wer passt zu unserer Abteilung?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, der Recruiter sollte nicht die Person sein, die am Ende dogmatisch und alleine Entscheidungen trifft, sondern ich glaube immer, dass das in einem Tandem sein muss, dass es eben die Sicht des Personals gibt, dass man sich im besten Fall mit Eignungsdiagnostik beschäftigt hat. Das heißt, es gab vorangegangen ein kleines Assessment Center, das der oder diejenige dann durchlaufen hat. Gibt es mittlerweile viele Online-Tools zu, die man relativ zeitsparend einsetzen kann. Ich würde keinem empfehlen, jetzt auf klares Veto eines Chefarztes einfach eine Entscheidung durchzudrücken, sondern würde immer versuchen, das im Team zu lösen, beziehungsweise natürlich Abteilungsleitung, Chefarzt ist dann repräsentativ für das Team. Aber ich glaube, da jetzt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, wäre sicherlich nicht empfehlenswert.
aber zumindest mal zuzuhören, oder? Also was dann auch die Recruiting-Experten sagen. Ist es dann so eine Mischung aus dem guten alten Bauchgefühl auf der einen Seite und den Fakten und Daten zum Beispiel aus einem Assessment Center auf der anderen Seite? Könnte das eine Lösung sein?
Das könnte definitiv eine Lösung sein und vielleicht auch in dem Kontext nochmal wichtig zu sagen, also wenn ich von Recruiting-Organisationen spreche, geht es mir nicht nur um die Personalauswahl, sondern auch natürlich alles, was davor und danach stattfindet. Also ich glaube, man muss das wirklich in unterschiedliche Steps unterteilen. Wir haben jetzt viel über den Bereich der Auswahl gesprochen, aber es geht natürlich auch einfach darum, wer begleitet den Prozess? Hat der Kandidat oder die Kandidatin permanent einen Ansprechpartner, mit dem sie kommunizieren kann? Es gibt immer eine Person, die weiß, wo sind wir im Gesamtprozess des Stellenbesetzungsverfahrens? Und natürlich auch nachgelagert nach einem Interview, wenn ich zu meinem Vertrag noch eine Frage zu habe, jemand, der schnell zwischen den Sparringspartnern vermitteln kann, sei das jetzt der Personalreferent, sei das der Chefarzt oder eben der Kandidat, der irgendwie jetzt 2 Tage nicht erreichbar ist und man aber eigentlich zeitnah die Vertragsunterschrift bräuchte. Also auch da sind wir halt wieder beim Ganzheitlichen und das ist mir sehr wichtig, dass man jetzt nicht sich nur auf eine Personalauswahl begrenzt. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da hatten wir es gerade von, das muss aber im Team passieren. Aber ich glaube, es kommt ein neudeutsches Wort, dieses Thema Product Owner einer Stellenanzeige, also quasi wirklich jederzeit zu wissen, was gerade der Stand ist. Das ist das Entscheidende und ich glaube, das ist der große Mehrwert, den dann am Ende auch der Kandidat oder die Kandidatin spürt.
Und das ist ein ganz starkes Argument zum Thema, das soll man nicht so nebenher machen, höre ich da, ne? Weil wenn man es so nebenher macht, dann hat man ganz, ganz viele andere Verpflichtungen, die eben dafür sorgen, dass das immer weiter nach hinten geschoben oder vielleicht im schlimmsten Fall ganz unter den Tisch wird.
Ja, ich glaube, jeder kennt das ja aus seinem Berufsalltag. Man nimmt sich 2, 3 Dinge vor und automatisch hat man dann 5, 6 auf dem Schreibtisch liegen. Und ich glaube halt, dass Personalauswahl oder das Thema Recruiting, wenn wir jetzt einmal nochmal ganz global davon sprechen, halt häufig das Thema ist, was am ersten hinten runterfällt, weil man sagt, ja gut, dann kann ich den auch morgen anrufen oder dann bekommt er halt irgendwie in 2, 3 Tagen seine Rückmeldung. Das, glaube ich, wird uns in der Zukunft nicht mehr weiterhelfen oder wird der falsche Weg sein.
Du hast eben schon gesagt, da können die Kliniken auch von anderen Branchen lernen, die da schon weiter sind. Hast du mal Beispiele, wo das schon so läuft, wie du dir das vorstellst und wo man tatsächlich hinschauen kann, wenn man sich überlegt, wie könnten wir unsere Strukturen verändern?
Ja, ich glaube, wenn man den Blick über den Tellerrand nehmen möchte, gibt es da in unterschiedlichen Branchen schon sehr, sehr viele Unternehmen. Es gibt ja auch immer wieder unterschiedliche Auszeichnungen dazu, die das schon sehr, sehr gut machen. Da schaue ich gerne immer mal wieder vorbei, beziehungsweise manchmal schaut man auch ganz neidisch in die anderen Bereiche, denkt sich, ja gut, da haben wir im Gesundheitswesen noch ein bisschen was zu tun, die machen das schon wirklich gut. Aber jetzt auch in meinem Netzwerk, wenn wir wieder auf die Branche zurückkommen, es gibt Kliniken, es gibt Klinikkonzerne, die das schon sehr, sehr gut machen. Also da gibt es Blaupausen, will jetzt hier kein Name-Dropping betreiben, aber auch bei mir ein paar Kontakte, wo ich sage, hey, die machen wirklich gute Arbeit, die gehen das von Grund auf an und glaube, die sind auf einem guten Weg.
Das heißt, ihr könnt auch voneinander lernen, oder? Also da kann man sich auch gut vernetzen und einfach mal gucken, was machen die anderen, womit sind die erfolgreich und das hilft den anderen dann auch weiter.
Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde dir da recht geben, ja, ich glaube, das ist so. Ich bin trotzdem persönlich jetzt für mich gesprochen immer jemand, der sagt, guck nach dir, guck nach deinen Bedürfnissen, wie funktioniert dein Unternehmen. Dinge, die bei einem anderen Klinikum funktionieren, müssen nicht automatisch auch auf dein Unternehmen oder auf dein Klinikum passen, sondern da muss man schon auch ein gewisses Maß Egoismus haben und einfach sagen, okay, was wird für uns der richtige Weg sein? Aber natürlich, es bleibt dabei, ohne Expertenorganisation, ohne Recruiter, ich glaube, da muss man sich so frei von machen. Ich glaube, das darf man gerne Copy-Paste nehmen und dann auf die Organisation irgendwie versuchen anzuwenden.
Der erste Schritt ist natürlich immer so ein gewisses Umdenken, ne? Also die müssen schon sich darüber im Klaren sein, dass ihnen das weiterhilft und dass es für ihr Recruiting ein guter Schritt wäre. Kannst du dir denn vorstellen, was es braucht, damit es ein bisschen mehr von diesem Umdenken gibt, also dass die Kliniken auch eher bereit sind, sage ich mal, sich entsprechend umzustrukturieren?
Ja, ich will mich jetzt da gar nicht so sehr wiederholen. Na, es braucht natürlich diese Expertenorganisation, weil ich damit natürlich den natürlichen Treiber habe, zu sagen, hey, wir müssen Dinge anders machen, wir können euch dabei unterstützen. Ich glaube aber einfach ein gewisses Maß an Innovationsfreude und natürlich einfach Mut, Prozesse sich anzuschauen, Prozesse anzupassen und natürlich auch den Stakeholdern mal mit breiter Brust gegenüber zu stehen und sagen, hey, so läuft es nicht oder so können wir es einfach nicht mehr machen. Das ist so in der Organisation nicht mehr gewollt. Also auch ich habe mir da schon blutige Nasen geholt, ne? Also das ist jetzt kein Thema, wo du immer mit offenen Armen empfangen wirst, aber glücklicherweise hat uns der Erfolg immer recht gegeben und deswegen sitze ich hier und kann relativ leicht davon sprechen, ja.
Was würdest du denn anderen Krankenhausleitern, anderen Personalverantwortlichen in Kliniken mit auf den Weg geben, wenn sie genau dieses Problem haben? Die Stakeholder sagen, ach ja, das funktioniert doch so und man kann das doch nebenbei und bisher hat es immer funktioniert. Wie überzeugt man die?
Ich glaube, indem man sich ganz klar macht, was sind die Bedarfe in den nächsten Jahren? Wo haben wir aktuell Schwierigkeiten und wo kann ich vielleicht wirklich minimalinvasiv, um jetzt das Wording der Mediziner zu nehmen, Veränderungen vornehmen, die einfach darauf einzahlen. Und ich glaube, Expertise im Bereich Recruiting und Personalmarketing, also wirklich Marketingkompetenz, sind auf jeden Fall der erste Schritt.
Vielen lieben Dank, Michael. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn Sie in Zukunft keine Folge von Bis der Arzt kommt verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch einfach auf einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder sich für eine individuelle Beratung unserer Recruiting-Experten interessieren, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.